ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Alice Rombach war vorab für diese Aufzeichnung im SWR 1 Leute-Studio. Die Frau ist Zukunftsforscherin und da hat mich grundsätzlich interessiert, wie ich mir ihre Arbeit eigentlich so vorstellen kann. Ist Alice Rombachs Arbeitsplatz zum Beispiel der klassische Schreibtisch?
Einerseits sitze ich am Schreibtisch und mache viel Hintergrundrecherchen und schaue eben nach beispielsweise globalen Hintergrundreports zu Technologieentwicklungen oder auch zu bestimmten wissenschaftlichen Papers, neuesten Sachen, die sozusagen Signale anzeigen aus verschiedenen Sektoren, um daraus dann beispielsweise, wenn das gewünscht ist, zu einer spezifischen Zukunfts- oder Innovationsfrage für einen bestimmten Kunden vielleicht dann spezifisch was einfließen zu lassen, welche Signale gerade relevant sind, die noch nicht so gesehen werden können. Das ist zum einen die Arbeit am Schreibtisch, ganz, ganz viel im stillen Kämmerchen und dann eigentlich sehr, sehr viel genau das Gegenteil. Ich liebe aber die Kombination. Das Gegenteil ist dann zum einen, dass ich Vorträge halte. Also ich werde manchmal zu Beginn von Wandelprozessen eingeladen, aber auch in Metropolregionen, die sich vielleicht zu Tourismus und Nachhaltigkeit aufstellen wollen, als Eröffnungsvorträge. Das sind dann wirklich so die Vorträge auf der Bühne. Macht mir Freude und eben auch in der Beratung und Begleitung. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, aber das ist dann eben mit den Organisationen zusammen. Und auch da kann es eine Kombination sein, dass ich vielleicht Interviews mache, um zu sehen, was der Bedarf ist und das dann kombiniere mit dem, was ich als erstes gesagt habe, mit bestimmten Hintergrundrecherchen und Trendscans und dann wieder in eine Begleitung gehe, direkt entlang der Frage von denjenigen, mit denen ich zusammenarbeite.
Unternehmen, Organisationen, Institute sind sozusagen deine Kunden, die deine Hilfe, deine Arbeit in Anspruch nehmen. Du kommst ursprünglich aus dem Schwarzwald. Musstest du den Schwarzwald verlassen, um besser auf die Zukunft schauen zu können?
Ich war ja nicht die Erste. Tatsächlich hat der Schwarzwald ja eine lange Geschichte darin. Finde ich auch nochmal interessant. Also viele der Innovationen, auch generell so hier im Ländle, haben ja auch ganz viel damit zu tun, dass Menschen in die Welt gegangen sind. Also schon vor Jahrhunderten, für den Schwarzwald beispielsweise die Uhrenmacher. Ne? Also Vorfahr von mir ist bis nach St. Petersburg gelaufen. Und mir ist das ganz, ganz wichtig, weil wir manchmal so ein vergessen, wie sehr frühe Formen von Globalisierung, die ja noch viel, viel älter ist, oder natürlich auch Mobilität und Migration total in unserer Kultur, in unserem menschlichen Dasein so verankert sind. Ich habe den Schwarzwald sehr früh verlassen. Ja, ich bin dann nach Australien.
Das ist sehr weit weg. Du beschäftigst dich, oder ein Schwerpunkt bei deiner Arbeit sind Megatrends. Mhm. Was können wir unter dieser Überschrift alles zusammenfassen? Mhm.
Im Moment spricht man häufig so von 12 bis 15 Megatrends. Ist aber zum Beispiel interessant auch, weil ich glaube, Globalisierung, den hatte man gar nicht mehr unbedingt als Megatrend so auf dem Schirm, weil er sich verselbstständigt hat. Mhm. Jetzt gibt es natürlich wieder eine Gegenbewegung. Auch das ist nichts Ungewöhnliches. Vielleicht wieder eine neue Form von Globalisierung, aber erstmal eine Regionalisierung. Es sind im Großen und Ganzen sind es große Bewegungen von einer alternden Gesellschaft, aber natürlich auch Gender mit allem, also mit der Veränderung, strukturellen Veränderungen, aber auch wie Identitäten gelebt werden, Ökologie.
Mit Megatrends beschäftigt sich Zukunftsforscherin Alice Rombach. Und zu diesen Megatrends gehört aktuell auch die künstliche Intelligenz als ein Thema. Im SWR1-Leute-Gespräch hat sie aber deutlich gemacht, dass sich das auch ändern wird.
Ich kann mir vorstellen, dass in der Zukunft die Digitalisierung, was natürlich jetzt auch als Megatrend gilt, ne, manchmal wird es auch Konnektivität genannt, dass Digitalisierung gar nicht mehr als Megatrend genannt werden wird, weil es alle Lebensbereiche, alle Lebensarbeits- und Wirtschaftsbereiche durchdringen wird. Und das ist übrigens auch ein Kennzeichen von den Megatrends, dass sie eben diese Wucht haben, dass sie einfach in jeder Ecke des Lebens quasi drin sind. Mhm. Es gibt keinen Bereich, der unberührt ist. Und dass wir einen neuen Begriff haben, der differenzierter sein wird für die bestimmten Dinge. Das heißt, ich glaube, das ist im Moment sowas wie so ein Überbegriff, der dann aber so wenig aussagekräftig sein wird, würde ich sagen, in 10 Jahren.
Und es ist ein Begriff, die künstliche Intelligenz, die oftmals auch wirklich sehr negativ behaftet ist. Ne? Also müssten wir davor wirklich Angst und Schrecken haben.
Ja, ja. Und die künstliche Intelligenz, das ist ja auch interessant, das ist ein Begriff, der eigentlich schon in den 50ern geprägt wurde. Und damals ja auch, um durchaus Aufsehen zu erregen mit so ein bisschen polarisierendem Begriff. Jetzt gewinnt er natürlich an Fahrt und was wir sehen, ist sowas Urmenschliches, ne? Also was Extremes, dass die einen irgendwie glauben, darin sei das Heilsversprechen und eine Rettung, eine totale Techno übersteuerter Optimismus und auf der anderen Seite halt, ja, diese Urangst, die da wieder rauskommt von der Bedrohung, von was übermächtig sein wird und den Mensch vielleicht überflüssig machen wird. Ne? Jetzt ist es natürlich so, dass das auch stark durch die Popkultur und durch Filme in der Richtung natürlich auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten geprägt ist. Aber es sind irgendwie diese zwei Extreme, die scheinbar so ein bisschen im Mensch angelegt sind. Es würde ein differenzierterer Blick, würde, glaube ich, gerade helfen, weil wir schon dabei sind, die Weichen zu stellen, was ich eben als Soziologin, aber auch als Zukunftsforscherin, aber auch einfach als aktiver Mensch in der Gesellschaft finde, ist natürlich, dass Zukunft eben nicht irgendwas ist, was uns einfach passiert. Und so sehe ich das gerade ein bisschen bei der Debatte mit der künstlichen Intelligenz, sondern dass wir diejenigen sind, die Verantwortung haben. Und diese Verantwortung haben wir, ich glaube, heute mehr denn je, aber wir haben sie im Grunde genommen seit der Aufklärung, seit wir begonnen haben, Zukunft selbst gestalten zu können, zu schauen, wie künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Und wofür auch?
Ja. Musst du da in deiner Position als Zukunftsforscherin dann auch in einer gewissen Weise beruhigen und Angst nehmen?
Tatsächlich ist es also neben natürlich Expertise und bestimmten Methoden und bestimmten Daten und allem, was wir jetzt schon so ein bisschen angesprochen haben, ist es ganz viel, geht es um Mut und Zuversicht, ja.
Kreatives Denken oder Andersdenken, bestehendes Denken hinterfragen, verlangt Mut.
Ja.
Wie kann ich das für mich im Alltag irgendwie lernen?
Im Kleinen fängt es ja an, dass wir in dem Umfeld, was wir gestalten können oder mit dem wir in der Beziehung sind, dass wir prägen können, da erfahren wir Selbstwirksamkeit und da gestalten wir auch Zukunft. Deswegen, ich finde Sportvereine, Gemeinderäte oder auch mittelständische Firmen oder natürlich einfach der Freundeskreis ist nicht minder wichtig, also um das ist, sondern da findet es auch statt. Als erstes können wir uns mal fragen, worin sind wir uns denn besonders sicher, dass es absolut so ist? Mhm. Und dann können wir mal das einfach mal beiseite werfen.
Und neu denken.
Ja.
Aber das ist dann genau das, was du in deiner täglichen Arbeit machst, den Blickwinkel verstellen, die Komfortzone verlassen, das, was uns so ein wohliges Gefühl gibt, zu sagen, okay, ich trete mal einen Schritt raus aus dieser Zone und guck's mir nochmal an.
Mhm. Das ist es, aber natürlich sollten wir nicht in der Panikzone landen, ne? Aber im Grunde genommen glaube ich, dass das gerade jetzt auch ziemlich wichtig ist, weil viele natürlich jetzt auch auf die Unsicherheiten, die aktuell da sind, wirtschaftlich oder gesellschaftlich, natürlich genau mit dem Gegenteil reagieren, dass sie sich nur noch auf diese Kernzone besinnen, von dem, wo es eben nicht nur komfortabel ist, aber wo wirklich, wo es sicher ist. Und wir wissen ja, es wird einfach gerade auch nicht so viel investiert und so. Das hängt ja auch damit zusammen. Das heißt, es gibt manche Akteure und es ist natürlich auch Mut und natürlich auch ein gewisses Risiko, dann zu sagen, nee, jetzt erst recht. Also genau jetzt erst recht ist es total wichtig, dass wir uns eigentlich da rausbewegen, um auf den Schirm zu kriegen, was uns ausmacht, was sich verändert, wo wir hinwollen, was vielleicht nicht mehr so sicher ist, welche andere Art von Innovation wir brauchen oder auch Kooperation, um sich weiterzuentwickeln und weiter zu bestehen und auch gut zu bestehen und nicht immer nur im Reagieren zu sein.
Alice Rombach beschäftigt sich nicht nur gedanklich mit der Zukunft, sie zeigt sie auf und ihre Modelle hängen von verschiedenen Faktoren ab. Da gehört die nächste Wahl genauso dazu wie auch die Menschen an der Macht. Wer ist etwa Präsident der USA und was kann das für Auswirkungen haben? Im SWR1-Leute-Gespräch hat Zukunftsforscherin Alice Rombach deutlich gemacht, was für sie sonst noch wichtig ist bei ihrer Arbeit.
Genau, das sind häufig die Bereiche. Was passiert auch im ethischen Bereich oder im rechtlichen Bereich? Was gibt es für Regulierungen oder was für Regulierungen werden diskutiert? Genau, auf jeden Fall der ökologische Bereich, aber auch der soziale Bereich oder eben der technologische. Und häufig ist es dadurch ja schon, dass ein größeres Bild entsteht, ne? Weil die meisten sind eher in einem von diesen Bereichen tiefer verankert oder schauen durch eine von diesen Brillen drauf.
Denkst du dabei in geografischen Grenzen?
Was sind geografische Grenzen?
Naja, also dass, wenn wir einen neuen Bundestag wählen, wird das Einfluss haben auf Deutschland, auf uns als Gesellschaft, aber natürlich halt auch irgendwo dann auf andere Länder auch Einfluss haben. Also deshalb hat man da ja nur bedingt Grenzen. Oder wenn es mit Donald Trump einen US-Präsidenten gibt, dann hat das einen massiven Einfluss auf die USA, aber eben nicht nur allein.
Mhm. Ja, ich glaube, wir haben natürlich diese Grenzen und diese super staatlichen Gebilde, natürlich auch wie die Europäische Union und Deutschland darin. Und dann aber auch wieder so Regionen. Also ich denke in Grenzen, aber zum einen denke ich nicht, dass die unbedingt so bestehen bleiben. Und zum anderen sind es, glaube ich, ja so überlagernde Gebilde. Ich glaube, ich denke viel lieber in Bündnissen und Kooperationen.
Kann ich verstehen.
Und tatsächlich glaube ich auch, dass das Gegenteil davon auch ja zum Teil anachronistisch ist.
Du erstellst ja Szenarien, Modelle, Utopien auch?
Ja, Utopien ist auch interessant. Dazu vielleicht zwei Dinge, weil Utopien oder gar Visionen, also es müssen ja noch nicht mal Utopien sein, werden ja häufig abgetan, abgewertet, belächelt. Und es ist natürlich die Frage, was man als Utopie bezeichnet, weil zum Beispiel Ernst Bloch hat auch gesagt, es sollte nicht zu weit weggehen von unserer Realität, damit es funktioniert. Ich finde halt, dass ganz viele von den Dingen, die wir heute selbstverständlich haben als Rechte, aber auch Alltagsgegenstände, das waren einstmals auch Utopien.
Wir vergessen das manchmal.
Ja, natürlich. Also ganz groß natürlich die Menschenrechte, also einfach die Abschaffung der Sklaverei, aber auch das Frauenwahlrecht. Und da dürfen wir mal nicht vergessen, das ist tatsächlich noch nicht so lange her. Da war das undenkbar. Das wäre dann natürlich das Gegenteil von einer Utopie gewesen, je nach aus Perspektive. Aber für die Frauen zu der Zeit oder auf jeden Fall für diejenigen, die dafür gekämpft haben, war das sicherlich eine Form von natürlich einer zu erstrebenden Normalität, aber auch eine Utopie. Dann andere Dinge wie das Internet heute, ne? Also oder unsere Smartphones. Ich meine, man konnte sich ja nicht mal vorstellen.
Telefon ohne Schnur.
So. Ja. Insofern finde ich die Kraft von Utopien im Kleinen wie im Großen was ganz, ganz wichtig ist, eine ganz treibende Kraft. Und es gibt natürlich Retropie, also dieses, was zum Teil ja auch wirklich in den Slogans gerade drin ist, also eigentlich zu etwas zurückzugehen, was früher schon mal da war, da liegt die Absurdität eigentlich schon drin, weil Geschichte wird sich auch nicht wiederholen. Und es gibt einen Begriff der Protopie, der ist vielleicht im Gegensatz zu Utopie ein ganz gutes Handwerkszeug, weil es da so ein bisschen mehr darum geht, zu experimentieren und noch ein bisschen näher an der jetzigen Realität. Das ist vielleicht sowas wie dazwischen.
Das heißt aber, es gibt für dich nicht die eine Zukunft.
Das ist auch interessant, dass wir ja in der Zukunftsforschung sprechen wir auch von Zukünften.
Um sozusagen mehrere Wege auch aufzuzeigen, was sein könnte. Ja. Sind dann deine Forschungsergebnisse von, was ist das dann, ganz hell und rosig, sage ich mal, um jetzt in Farben zu sprechen, bis richtig düster?
Nee, nicht unbedingt. Also besser ist es eigentlich, wenn man sich gar nicht in diesem Gut-Böse, positiv-negativ aufhält, ja genau, sondern eigentlich eher versucht, die Landschaften oder die Bilder so aufzubauen, dass was anderes passiert und dass es eben nicht einfach nur gut oder schlecht ist, sondern irgendwie andere Dinge hervorbringt.
Die Neugier von SWR1 Leute-Gast Alice Rombach, die scheint so groß zu sein, dass sie gar nicht abwarten will, was auf sie zukommt. Vielleicht arbeitet sie deshalb auch als Zukunftsforscherin. Als sie für diese Aufnahme zu Gast war, hat sie aber auch deutlich gemacht, dass es dann doch auch hin und wieder mal Unerwartbares für sie gegeben hat, wie etwa zuletzt die Pandemie.
Boah, es gibt total viel Unerwartbares und manchmal ist es ja auch interessant, einfach mal doch was zu vermuten, was dann gar nicht unbedingt eintritt. Die Pandemie allerdings ist natürlich eigentlich keine Überraschung gewesen, ne? Überraschend war, wann sie eintritt. Mhm. Aber dass sie eintritt oder dass das vielleicht nicht nur das erste Mal war, ist an sich aus Sicht der Zukunftsforschung keine Überraschung gewesen, nur halt der Zeitpunkt.
Und der Umgang damit?
Ja, der ist sicherlich sehr unberechenbar gewesen.
Genau. Und das meine ich. Hat das deine Arbeit, ja, da sind wir wieder bei Hinterfragen. Hat das deine Arbeit nochmal neu hinterfragt? Hast du die dann hinterfragen und hast gesagt, okay, was heißt das denn dann für die Zukunft, wenn wir davon ausgehen, dass es nicht die letzte Pandemie gewesen ist?
Ja, das Interessante ist natürlich aber, dass man immer selber auch drinsteckt, natürlich gerade bei so weltumfassenden Zäsuren. Aber sicher, ich glaube, was es zum Teil schon getan hat, ist, dass es einigen deutlich gemacht hat, wie wild es halt werden kann. Mhm.
Das Gleiche ist ja wahrscheinlich mit Kriegen. Du hast keine Glaskugel, in die du schauen kannst. Du weißt also auch nicht, wie lange ein Krieg dauern wird. Aber von der Dauer eines Krieges ist natürlich dann auch die weitere Zukunftsplanung massiv abhängig.
Ja, ja. Und vor allen Dingen ist es ja bei Kriegen und Konflikten ja dann eben auch mit dem Ende des Krieges ja meistens eben gar nicht vorbei, sondern das, was danach kommt an Wiederaufbau oder an neuen Dingen, nimmt ja noch sehr viel Zeit in Anspruch, aber auch das weiß man nicht genau. Ja, das sind diese großen Sachen, Wildcards, von denen man annimmt, dass sie eher selten eintreten, aber wenn sie eintreten, dann haben sie halt wie so ein Meteorit einfach eine massive Wirkung. Also es ist ganz gut zu wissen, dass es diese Wildcards geben kann, aber wie sinnvoll es ist, in einem Alltag wirklich mit denen strategisch zu planen, ist so ein bisschen die Frage, weil es halt Wildcards sind, die einfach in ihrer Wirkung so groß und eben wild im wahrsten Sinne des Wortes sind.
Ich habe gesagt, wir gucken, dass wir hier nicht irgendwie so einen Runterzieher machen von der Stimmung. Ja, jetzt habe ich es aber gerade gefühlt selber eingeleitet mit Pandemie und Kriegen. Ja. Gibt es denn über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte so diese Positiventwicklung, wo du sagst, die hat unser Leben maßgeblich zum Guten beeinflusst? Wir hatten es eben schon von, oder sind wir dann bei kleineren Dingen, beim Mobiltelefon und beim Internet, die sind es vielleicht nicht. Oder würdest du das schon dazu zählen?
Ja, je nachdem, welche Beziehung man dazu hat. Ich meine, wer hätte das gedacht? Das sind die Sachen, die wir in den Science-Fiction-Sachen da so Devices, Minicomputer gesehen haben. Aber ich glaube, insgesamt, um nochmal ein anderes Feld aufzumachen, wir haben eigentlich, und das vergessen wir manchmal auch, Hans Rosling, so ein schwedischer Arzt und Statistiker, der den Roman Factfulness geschrieben hat, der zeigt ja auf, dass einfach die Menschheit insgesamt im weltweiten Niveau extrem große Verbesserungen und extrem große Errungenschaften gemacht hat, ne? Also was die Kindersterblichkeit angeht, was das globale Bildungsniveau angeht, auch von Mädchen, was die extreme Armut und so weiter angeht. Also nur um das auch nochmal, es zielt nicht ganz auf das ab, was du jetzt, glaube ich, meintest, aber einfach nur, um sich nochmal vor Augen zu halten, wie weltweit eigentlich die Menschheit die Lebensbedingungen extrem verbessert hat.
SWR1 Leute geht weiter mit der Zukunftsforscherin Alice Rombach, mit der ich dieses Gespräch aufgezeichnet habe. Ihr aktuelles Buch stellt einen beim Titel schon vor Herausforderungen. Anthropozän. Damit ist das Erdzeitalter und die Einflussnahme des Menschen gemeint. Ein Begriff, der dringend erklärt werden sollte.
Genau, das Anthropo was? Genau. Ja, er ist und bleibt umstritten. Den Ursprung hat er einerseits in den Geowissenschaften, also wirklich in der Erdgeschichte, und wurde dann aber andererseits auch sofort von der Kultur und Pop und Kreativwirtschaft eigentlich aufgegriffen. Das ist ganz interessant, weil es zwei scheinbar erstmal sehr gegensätzliche Ecken sind, in denen der Begriff zuerst verfangen hat. Also es gab ja schon wirklich viele Zeitschriften und Ausstellungen, auch vor über 10 Jahren schon eigentlich. Also es ist ganz interessant. Der Ursprung war eben, inwieweit ein Zeitalter wirklich jetzt nach dem Mensch benannt werden kann, wo drin natürlich auch wieder eine gewisse Hybris liegt, also eigentlich in der Katastrophe, in den Kollateralschäden, das dann wieder nach sich selbst zu benennen. Aber ich glaube, dass es ein ganz interessantes Angebot ist, eben gerade wegen dieser Interdisziplinarität, und dass da wirklich dann einfach alle, nicht nur wissenschaftlichen Disziplinen, sondern einfach auch gesellschaftliche Dimensionen umfasst. Anthropozän wurde ja letztes Jahr dann nicht anerkannt nach dieser Untersuchung. Mhm. Es ist aber eigentlich egal, weil der Begriff einfach dieses Eigenleben schon hat. Also für mich, egal ob es jetzt ein Erdzeitalter ist oder nicht, einfach das, was gerade passiert und mit dem wir umgehen müssen und werden, begrifflich zu fassen.
Was ist das Buch denn? Also ich habe es empfunden, da darfst du mir widersprechen oder es auch bestätigen, wie so eine Art Zeitreise sozusagen, einmal zurück und auch nach vorn.
Ja. Ah, das ist schön, dass du das sagst. Also wenn, ich empfinde es auch als Zeitreise und als Expedition. Vielleicht so drüberstehend ist es, für mich ist es genau das. Es ist nämlich der ganz tiefe Blick zurück. Das Anthropozän ist ja auch was, dass wir zum ersten Mal Spuren hinterlassen haben werden, die lange in der Zukunft noch sichtbar sein werden. Das heißt, es ist genau das. Es ist auch, dass eigentlich wie diese drei Zeiten irgendwie kollidieren. Und das ist schon was Neues tatsächlich. Also einfach, dass die lange Vergangenheit in der Jetzt, also die Zukunft in der Jetztzeit kollidiert. Und das erzeugt ja so ein bisschen auch dieses Gefühl, dass wir nur noch so ein rasendes Jetzt haben und dass die Zukunft am Horizont verschwindet. Mein Plädoyer, deswegen ist schön, dass du Zeitreise sagst, ist eben, dass wir damit eigentlich auch uns ausrichten und einen Blick in die tiefen Zukünfte werfen.
Geht es dabei auch um ja, eine gewisse Schuldfrage, ob der Mensch allein dafür verantwortlich ist, dass die Welt aktuell so ist, wie sie ist?
Ja, und natürlich auch, ob die ganze Menschheit daran schuld ist, ne? Also es ist ja auch, wenn wir von Anthropos sprechen, dann ist natürlich die Frage, wen meinen wir? Weil wir natürlich die fossilen Rückstände meinen, die halt durch die Industrialisierung einfach besonders entstanden sind. Und da sicherlich Länder des globalen Südens, in dem Zug ja auch noch als kolonialisierte Länder, ja, wie soll da die Schuldfrage gestellt werden?
Dir geht es dabei um die Zukunft von Mensch, Technik und Kultur. Im Zeitalter globaler Krisen, von diesen drei Begriffen, hätte ich jetzt so, wenn man das gewichten möchte, gesagt, spielt wahrscheinlich die Technik eine viel wichtigere Rolle als der Mensch und die Kultur? Oder ist das dann schon wieder Angstmacherei und wir sind ganz schnell wieder bei KI?
Ja, ich glaube, die Technik ist ja in enger Beziehung, je nachdem, wie sie halt von Mensch und Kultur, ne? Also Technik sind ja auch Kulturwerkzeuge. Insofern spielt das absolut zusammen.
Und das eine geht ohne das andere nicht?
Würde ich sagen.
Und die Kultur, hast du eben auch schon betont, ist dir besonders wichtig, weil nämlich sie deiner Meinung nach was für eine Rolle spielen kann oder spielt?
Die Kultur, die Kulturgegenstände, die Art, wie wir leben, arbeiten, wirtschaften, die haben in dem Fall tatsächlich ja die Erde geformt. Aber was ich in dem Buch machen möchte, ist ja auch zu zeigen, es gibt einen Anfang der Geschichte. Das ist nicht manche von diesen Dingen, wie wir heute wirtschaften, die gelten manchmal so unhinterfragt, aber die haben einen bestimmten Anfang und die haben bestimmte Entscheidungen. Und die Industrialisierung, der ging natürlich die Aufklärung vorher und es war eine bestimmte Art von Moderne. Und jetzt merken wir, diese Art der Moderne oder Spätmoderne, der Karren steckt im Dreck. So. Insofern glaube ich, dass natürlich Technik, und wir haben es vorhin auch ein bisschen angesprochen, die künstliche Intelligenz, ist am Ende auch ein Kulturwerkzeug. Also auch Digitalisierung ist vernetzte Kommunikation. Das heißt, das ist zum einen immer in einer Dynamik mit den Menschen und mit der Kultur, je nachdem, wie sie verwenden und wofür sie sie verwenden. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, für welche Zukünfte. Weil so werden sie sich auch unterschiedlich entwickeln.
Großes Thema ist die alternde Gesellschaft, international auch unter der Überschrift Silver Society gefasst. Und da interessiert es mich als Grauhaarigen natürlich schon, was wir dahingehend zu erwarten haben.
Im globalen Norden ist ja Altern was ganz anderes, ne? Also Menschen, ältere Menschen sind ja viel aktivere Mitglieder der Gesellschaft heute. Also natürlich auch Konsumenten, Konsumentinnen, merken wir ja so. Da gibt es eine komplett neue Marktsparte, da gibt es neue Models, da gibt es neue Produkte, ne? Also ist ein Riesending. Aber natürlich auch zum Teil länger in Entscheidungspositionen. Das ist auch so ein bisschen ein Ding, auch zum Teil in Deutschland oder in Europa natürlich auch in einer größeren Anzahl.
Lass mich das einmal aufgreifen, weil bei älteren Menschen haben wir ja auch oftmals so die Vorstellung, dass wir alle in Zukunft vereinsamen. Der Partner, die Partnerin verstirbt. Ich glaube, unser Miteinander hat in den vergangenen Jahren schon durch Corona sind wir da auf eine Probe gestellt worden. Wie entwickelt sich deiner Meinung nach so unsere Gemeinschaft, unser Miteinander? Und also wir als Gesellschaft, spielt Einsamkeit eine noch viel größere Rolle in Zukunft? Wird alles noch ein bisschen ich-bezogener?
Also Einsamkeit spielt tatsächlich eine Rolle, allerdings bei den Jüngsten. Erstaunlicherweise. Man würde ja immer dazu neigen zu denken, genau, sind die Älteren und Ältesten. Aber Studien zeigen im Moment, dass es die Allerjüngsten sind, die Jugendlichen. Ne? Also da gibt es vermutlich Verbindungen zu der Covid-Zeit, aber auch zu der Nutzung von digitalen Netzwerken. Deswegen ist es interessant, was jetzt als nächstes kommen wird, weil ich glaube, es gibt durchaus Elemente, wo wir uns auch nach im besten Sinne ganz traditionellen Dingen zurücksehnen und uns darauf beziehen werden, wo es um Resonanz geht. Ne? Zum Beispiel Hartmut Rosa hat ja auch diesen Begriff geprägt, aber es ist genau dieses, dass wir miteinander in Beziehung treten und Unerwartetes, Spontanes passiert, aber genau wie, es ist so ein bisschen wie früher auf dem Marktplatz eigentlich. Sehen wir aber auch an Städten, zum Beispiel wird die 15-Minuten-Stadt ja wieder, dass selbst wenn es einzelne Quartiere sind, also man versucht in vielen, glaube ich, auch generationenübergreifend, weil es, glaube ich, wie gesagt, die Studien stellen es bei den Jüngsten dar, aber ich glaube schon, dass es ein Thema insgesamt in der Gesellschaft ist, dass wir miteinander uns treffen, dass Räume so geschaffen werden, öffentliche Räume so geschaffen werden, dass sie nicht nur zum Konsum oder zu einem bestimmten Zweck, Sport, Arbeit, Weg, sondern sowas wie in der Soziologie spricht man da von dritten Orten, also einfach Orten, an denen man sein kann, an denen diese Begegnungen stattfinden und daraus vielleicht wieder mehr Miteinander entsteht. Ich glaube auch, dass die gerade sehr, sehr wichtig sind für unser gesellschaftliches Miteinander.
Das heißt, also auch da, wenn wir auf die Technik schauen, virtuelle Räume, wo man sich trifft, die müssen wir halt dann kleiner halten. Da kommt es halt auf die Dosis des Ganzen an.
Ja, bei den virtuellen Räumen halt, was ich im Moment sehe, ist, dass wir da natürlich so ein bisschen in den Bubbles unterwegs sind. Ne? Also wir sind da nach bestimmten Interessen, also zwar regional übergreifend, aber eher auch altersmäßig in den Kohorten unterwegs. Und es wäre schön, und es ist ja technisch auch nicht unmöglich, vielleicht was zu schaffen, was das eben aufbricht. Ich weiß nicht wie, aber...
Im Lebenslauf von SWR1 Leute-Gast Alice Rombach fällt auf, dass sie sich schon früh intensiv mit der Arktis beschäftigt hat, selbst dort war und auch Texte über die geopolitische Rivalität schrieb. Ein Thema, das aktueller denn je ist. Wenn wir jetzt wissen, dass US-Präsident Donald Trump Grönland im freundlichsten Falle kaufen möchte, dann zeigt das, wie gut Alice Rombach als Zukunftsforscherin gearbeitet hat.
Ja, bei der Arktis war es tatsächlich so, dass da diese Rohstoffe sind und natürlich auch mit dem Paradox, dass je stärker und massiver der Klimawandel voranschreitet, desto mehr werden diese Rohstoffe zugänglich, weil zum Teil werden sie im Moment in der Arktis auch von anderen Ländern gar nicht gehoben oder es wird nicht weiter investiert oder die Technik wird nicht weiterentwickelt, weil es sich sozusagen noch nicht lohnt. Ist ja häufig so bei Techniken, dass es dass dann wieder ein anderes Element auf einem Level weiterentwickelt werden muss. Und deswegen gibt es ja manchmal auch diese Disruption, dass das dann plötzlich auf einmal zusammenpasst und dann passiert. Insofern hatte ich mich seit vielen Jahren schon damit beschäftigt. Ich habe ja auch in Norwegen gelebt und dann eben auch im Norden. Insofern liegt es einfach nahe, weil da der arktische Bezug noch mal größer ist.
Warum ist Grönland jetzt aktuell anscheinend so interessant?
Na, Grönland...
Ist das die Flucht Richtung Norden, weil es immer wärmer wird? Ist es militärisch, strategisch von Bedeutung?
Grönland ist schon geopolitisch. Also es ist natürlich auch die Karte. Also Grönland sieht ja auf dieser merkantilistischen Karte, sieht es ja extrem groß aus. Also Grönland ist eine riesige Insel mit ganz vielen Rohstoffen. Das ist ja nicht nur Öl und Gas, das ist auch Gold und verschiedene Edelsteine. Es liegt natürlich geologisch tatsächlich transatlantisch, also es liegt einfach sehr nahe an den USA und Kanada dran. Ist ja ein autonomes Gebiet, was ursprünglich eine Kolonie von Dänemark war und einen teilautonomen Status hat und natürlich immer um seine wirtschaftliche Unabhängigkeit und seine eigene Identität ringt. Übrigens, als ich in Grönland war, es ist ja auch so, die USA hatten sehr lange da schon eine Botschaft. Die war einfach 50 Jahre geschlossen, weil die USA, die sind ja schon zur Zeit des Kalten Krieges, hatten die eine Radarstation, die hatten so ein Frühwarnungssystem. Aha. Und haben dann vor 2 Jahren die Botschaft in Nuuk, in der Hauptstadt, wieder eröffnet, die im gleichen Gebäude ist wie eben auch das arktische Kommando, also die dänischen Streitkräfte zusammen. Das ist ja eine Kooperation, die ist zusammen mit Grönland und den Färöerinseln. Und weil es eben gar nicht so viele Gebäude gibt, die infrastrukturell ausgerichtet, also mit den Internetleitungen und sowas, sind die halt wirklich im gleichen Gebäude. Und ich war da auch drin, aber das ist natürlich an keinem anderen Ort der Welt. Aber das zeigt natürlich auch, dass natürlich auch bei dieser ganzen Diskussion, die USA sind sowieso schon da, aber natürlich als Teil der NATO. Und das zeigt natürlich, geopolitisch ist Grönland interessant und könnte auch interessant werden. Das wird aber natürlich auch inszeniert und zwar auf Kosten Grönländer und Grönländerinnen. Deswegen bin ich froh, dass der Premierminister dann tatsächlich ja auch mal selber ein Statement abgegeben hat.
Dieses Gerät, was wir dann derzeit aus Washington zum Thema Grönland hören oder dieses Poltern, sage ich mal, inwiefern macht dir das Sorge?
Ich glaube, dass es ernst zu nehmen ist, aber es ist ein Teil von einer bestimmten Politik, Taktik. Und wenn wir unsere Kräfte, also sei es jetzt ich alleine oder auch größere Organisations- oder Staatengebilde, unsere ganzen Energien und Kräfte aufreiben, indem wir über jedes Stöckchen springen, das ist ja auch eine Taktik, uns beschäftigt zu halten und aufzureiben und immer in dieser Ungewissheit.
Siehst du es eher so, dass man nicht jedes Thema so intensiv aufgreifen sollte, wie es die andere Seite gerne hätte?
Ich finde, es ist gar nicht so einfach, tatsächlich darauf zu reagieren. Aber ich glaube, man sollte sehr stark auch bei sich bleiben und bei seiner Agenda, beziehungsweise schauen, dass man seine eigene Agenda setzt als Individuum oder als Staat. Das meine ich damit. Weil das ist Teil dieser Strategie, sich immer auch in so einen permanenten Reaktionsmodus versetzen zu lassen, der so einen dauerhaften Stress auslöst und trotzdem das Gefühl, immer 3 Schritte hinterher zu sein, nur um dann zu merken, das ist gar nicht mehr aktuell. Also ich will damit sagen, man sollte es sehr, sehr ernst nehmen auf der einen Seite und andererseits aber auch wirklich eine eigene gute Strategie finden, es eben nicht in diesem Alarmmodus ernst zu nehmen.
Wir haben heute von der Soziologin Alice Rombach in SWR1 Leute gelernt, dass es wichtig ist, sich zu hinterfragen, mal einen Schritt zur Seite zu machen, um aus einem anderen Blickwinkel auf Dinge zu schauen. Kann in verschiedenen Lebenssituationen angewandt werden, gelingt aber auch Alice Rombach nicht immer optimal.
Ja, also manchmal auch nicht so hart zu sich zu sein. Ja, es ist ja auch ein bisschen wie Sport. Also je öfter man das macht tatsächlich, desto leichter fällt es einem ja auch und desto mehr Spaß macht es eigentlich auch. Also manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, das Ganze nicht immer nur so beinhart verbissen zu sehen, sondern vielleicht gerade auch in was Spielerisches wieder reinzukommen und ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, auch in so einen Perspektivwechsel. Wir haben oft auch so das Gefühl, dass es vielleicht ein Verlust ist oder so, aber es ist ja ein Riesengewinn. Aber ich glaube, es fällt leichter, wenn man den Weg auch manchmal spielerischer angeht. Und insgesamt ist es, glaube ich, auch, je mehr wir so eine Art von Dingen tun, desto mehr wird es uns auch leichter fallen und sicherer zu fühlen, wenn dann Dinge passieren. Ich meine, jetzt haben wir über Kriege oder Pandemien gesprochen, aber wer weiß, vielleicht ist das Nächste was komplett anderes. Ja, also ich will es mir gar nicht ausmalen, aber auf Expeditionen war es auch so. Wir haben uns super vorbereitet so und dann ist aber irgendwas krass anderes gekommen. Mhm. Aber in dem Moment, in dem man sich vorbereitet und den Prozess schon mal in so einer Art durchlaufen hat, wird man sich auch sicherer fühlen, wenn dann was anderes passiert, was man vielleicht gar nicht erwartet hat, aber einfach nicht gelähmt zu sein, sondern dann handlungsfähig zu bleiben.
Aber wir kennen es ja auch alle aus unserem persönlichen Umfeld wahrscheinlich, wenn jemand eine Veränderung vornimmt, dass wir entweder selber sagen oder aber von anderen dann hören, das brauchen wir nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Das ist schwer, dann dagegen anzukämpfen oder sich dagegen durchzusetzen.
Ja, also da auch manchmal einfach Allianzen bilden. Manchmal reichen auch kleine Schritte. Manchmal haben wir auch zu große Vorsätze und können sie nicht einhalten, weil wir es zu groß gewählt haben. Und es ist natürlich gut, groß zu denken und diese Ambitionen zu haben. Aber um das durchzuhalten für sich selber, aber vielleicht auch, um es durchzusetzen in einem Arbeitsgebilde oder wo Widerstände sind, ist es vielleicht manchmal auch ganz gut, einfach zu schauen, die kleineren Schritte zu gehen oder eben zu schauen, was wirklich da zu gewinnen ist oder was die Logik von den Widerständen ist, weil das ist ja häufig auch, dass da die Angst von einem Verlust des Status quo ist.
Aber was auf gar keinen Fall geht, wenn wir sozusagen Richtung Zukunft unterwegs sind, wenn ich das richtig verstanden habe, bei dir sind, Schritte zurückzumachen.
Ich glaube, in meinem Denken funktioniert das gar nicht, weil selbst wenn wir Schritte nehmen, die so aussehen, als ob es Schritte zurück sind, sind es ja trotzdem Schritte nach vorne. Also das ist genauso wie mit dem, dass Geschichte sich nicht wiederholt. Ja. Dann sind es Elemente natürlich aus dem Alten oder aus der Vergangenheit, deswegen schon, aber nicht zurück, also nicht zurück in der Bewegung, aber aus dem Alten.
Ich baue etwas anderes auf meiner Erfahrung auf.
Ja.
Wenn wir allerdings dann jetzt in Zukunft ja alles neu denken, uns regelmäßig hinterfragen, das stellt ja deine Arbeit auch auf eine totale Probe, was die Zukunftsforschung angeht, weil dann sind wir ja alle viel besser vorbereitet.
Gut.
Hast du kein Problem mit?
Ich mache mich gerne überflüssig.
Das möchte ich nicht, das hoffe ich auch nicht. In was für eine Zukunft schaust du? Du hast ja eben auch schon deutlich gemacht, dass es eben nicht so dramatisch schlecht gesehen werden soll immer.
Ich glaube, also wir sind in diesem Übergang. Ich sehe auch viel von dem, dass wir mitten in diesem Chaos sind, von dieser Transformationsphase raus aus dem Industriezeitalter hinein in irgendwas Neues. Und ich glaube, viel von den Retro-Gesten und Dingen, die gerade passieren. Aber ich möchte auch nicht an so eine krasse Regression glauben, dass das jetzt wirklich so völlig der Niedergang ist. Also wenn, dann ist es eine Gegenbewegung und eine Übergangsphase. Und ich glaube auch viel von dieser Verlustangst und dieser Orientierungslosigkeit. Ich glaube, zum Teil ist es auch darin begründet, dass gerade Zuspruch an so singuläre Visionen so zieht. Aber was wir brauchen, wäre vielmehr der Mut, unterschiedliche eigene Visionen zu entwickeln und die auch zu verhandeln. Es müssen ja nicht die gleichen sein, aber die einfach wirklich ins Spielfeld zu werfen. Und da glaube ich auf jeden Fall dran, was zu gestalten, gemeinsam und in einer guten Debatte auch, was uns herausführt aus diesem Industriezeitalter, dessen Überreste und Aufbäumen und absurde Ausformungen, übersteuerte Dinge wir gerade erleben, hin in dann hoffentlich ein neues Zeitalter, wie auch immer das heißen wird.
Also, das heißt, der Name fürs neue Zeitalter wird noch gesucht und Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Mut.
Ja.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.